Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu jener Sendung, in der der Tobi und der Holgi ihre Realitäten miteinander abgleichen, dem sogenannten Realitätsabgleich mit Tobi Bayer.
Und Holger Klein.
Ich klinge ein bisschen überdreht irgendwie.
Und du hast wieder den alten Introtext gesprochen.
Das stimmt, das habe ich auch. Verdammte Axt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich den ganzen Abend schon Kaffee trinke.
Ja, ich auch.
Angeblich ist er entkoffeiniert, aber vielleicht ist er das auch gar nicht.
Meiner nicht.
Nee, das könnte ich nicht. Ich schlafe ja sowieso schon immer schlecht. Und dann noch Koffein am Abend, das geht nicht mehr. Früher konnte ich das auch. Als ich in deinem Alter war.
Ja. Nee, um 6 habe ich tatsächlich noch einen Kaffee getrunken, sonst hätte ich den Elternabend nicht durchstanden.
Okay. Komm direkt vom Elternabend. Wahrscheinlich hätte ich eher einen gekifft, um zum Elternabend zu gehen, das durchzustehen.
Nee, ich bin da so ein bisschen gejetlaggt. Ich bin heute um 11.30 Uhr erst gelandet wieder in Deutschland.
Wir brauchen mehr Struktur. Also wir fangen erstmal an mit, das ist dringend und wichtig, weil ich vorletztes Jahr so gescholten wurde, dass ich viel zu wenig Reklame gemacht hätte.
Odonien
24. Odonien. Tobias, was machst du denn eigentlich am 26. August dieses Jahr?
Aber es ist ja ein Montag. Ach nee, das sage ich später mit dem Montag.
Das musst du später.
Weiß ich nicht, was mache ich denn da?
Du könntest zum Beispiel nach Odonien kommen, denn da gibt es das berühmte Hörerinnentreffen.
Ah.
Mit Köfte.
Aber das ist doch ein Montag.
Das ist immer ein Montag, Tobias. Gott. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere oder die eine und die andere oder der eine und der andere vorbeikommen würde. Am 26.8. irgendwann am Nachmittag, ich schätze mal so ab 15 Uhr, treffen wir uns in Köln im Odonien. Ich besorge 15 Kilo Köfte, weil ich ein bisschen unsicher bin, wie viele Leute wirklich kommen. Wer schon weiß, dass er oder sie kommt, kann gerne einen Kommentar im Blog hinterlassen. Ich habe einen Eintrag gemacht zu Odonien 24. Da könnt ihr auch so die Nudelsalatversorgung koordinieren oder auch gucken, ob ihr eine Mitfahrgelegenheit findet oder irgendwie sowas. Ich stehe dann da, habe einen Grill, habe 15 Kilo Köfte, Bier, Softdrinks und dann gucken wir mal, wer kommt.
Ja, ich freue mich auch, wenn ihr kommt. Ob ich komme, weiß ich noch nicht.
Schwein. Wie immer. Du Schwein!
Wieso?
Ja, weil die Leute freuen sich ja vielleicht auch. Alleine.
Das weiß man nie.
Ja, wir hatten sehr viel Spaß mit deinem Hemd letztes Jahr.
Ich weiß. Ich hatte ja auch Spaß. Und es haben ja auch alle gesagt, dass sie sich freuen, wenn ich da hinkomme. Ich weiß das. Nur ob ich es kann, weiß ich nicht. Weil ja immer so viel ist.
Ja, was ist denn jetzt schon wieder?
Du, in der letzten Sendung hatte ich ja kurz angedeutet, dass ich gerade irgendwie so auf der Überholspur war.
Ja.
Also wir haben natürlich viel über deine Eltern gesprochen, aber in der letzten Sendung haben wir auch darüber gesprochen, dass ich so viel mache und so irgendwie hin und her springe und hier einen Termin, da einen Termin und so, mal eben nach Koblenz, mal eben nach das. War ich in Koblenz? Irgendwann waren wir in Koblenz. Ach ja, zum Sommerfest von der Firma. Und dass ich dringend Urlaub brauche. Und jetzt habe ich Urlaub gehabt und direkt vor dem Urlaub kommt die Nachricht, ach übrigens, das Budget für euer Offsite da in New York ist doch genehmigt. Es müsste allerdings noch in Q3 sein. Und wir haben halt
Offset in New York im Q3. Was redest du da? Ich wohne nicht in deiner Welt.
Ein Teamtreffen, ein Manager-Treffen.
Okay.
Die Wichtigen wollten sich treffen. Haben wir Budget beantragt, wurde abgelehnt.
Mhm.
Weil viele Flüge viel teuer. Und unsere Designerin, die Designchefin von Lightroom Mobile, ist halt in New York und der Mann ist gerade nicht da und die Kinder sind aber da, deswegen kann sie da nicht weg. Deswegen mussten wir das leider in New York planen. Und das war den Chefs irgendwie zu teuer. Und dann habe ich halt gesagt, stelle ich den Antrag halt fürs nächste Quartal wieder. Und dann kam aber, nee, mach mal doch. Aber wir haben doch irgendwie Budget über, sollte aber in Q3 sein. So Q3, Geschäftsjahr, bedeutet halt bis spätestens August. Weil September, Oktober, November ist Q4 und im Dezember fängt das neue Geschäftsjahr
an. Ach so, ach echt?
Ah, okay. Ja, Tobi hat Dezember bis November.
Okay.
Komisch. So, und das war halt 2 Tage vor meinem Urlaub. Das heißt, dass dann musste ich halt schnell gucken, könnt ihr denn alle irgendwie im August? Ja, nee, die zweite Augusthälfte habe ich Urlaub. Dann geht eigentlich nur diese Woche direkt nach meinem Urlaub. Und dann habe ich halt am letzten Tag vor meinem Urlaub noch schnell eine USA-Reise gebucht nach New York. Und
kostet das nicht ein Vermögen, wenn man noch schnell eine Reise nach New York bucht?
Nö. Ist nicht teurer als, also alles in New York ist halt unfassbar teuer.
Ich dachte jetzt eher so, aber mal eben einen Flug buchen.
Also der Flug Also zu solchen Sachen darf ich Business fliegen und das hat 3.000 gekostet. Das ist eine normale Kurs, glaube ich.
Das geht aber. Ich hätte gedacht,
das wäre teurer. In San Francisco zahlen wir immer 5. 5,5,
sowas. Für Business? Okay. Also nicht, dass ich mir das leisten könnte oder das jemals gemacht hätte, aber ich hätte gedacht,
das würde
mindestens das Doppelte kosten.
Ja. Vor allem noch mit Familie kannst du nicht Business fliegen, das geht nicht. Nee, genau. Und da war ich halt 3 Wochen im Urlaub, beziehungsweise so 17 Tage waren wir weg. War dann irgendwie Dienstag sind wir wiedergekommen und am Sonntag ging dann schon wieder mein Flieger nach New York. Und also von der Überholspur aus dem normalen Leben auf die Überholspur vom Urlaub. Im Urlaub haben wir auch London und Cornwall und Oxford gemacht und nochmal eben Tagesausflug nach Brighton. Und dann direkt nach dem Urlaub über Paris nach New York. Also Jet Set vom Feinsten.
Bisschen Fille. Also genau das genaue Gegenteil von dem, was ich
London, Paris, New York.
Urlaub auf der Überholspur.
Ja.
Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Wir sind in den Bus gestiegen, also in den Campingbus gestiegen und sind mit den Kindern nach Dänemark gefahren auf einen Campingplatz. Da waren wir letztes Jahr auch schon, von dem hatte ich glaube ich auch schon erzählt. Der liegt halt auf so einer Landzunge. Die nächstgrößere Siedlung ist Faxe. Aber die ist halt auch irgendwie, ich weiß gar nicht, 8 oder 12 Kilometer oder irgendwie sowas weg. Also so weit, dass du auch mal nicht eben hinläufst. Oder auch mal noch nicht mal eben mit dem Fahrrad hinfährst, weil ist halt ständig Wind. Und irgendwie nach 1-2 Tagen denkst du dann, ach, fuck it. Und bleibst dann halt 3 Wochen auf dem Campingplatz einfach sitzen. Wir sind dann einfach sitzen geblieben. Die haben eine Pizzeria, die haben eine Burgerbude und ein Restaurant und einen halbwegs gut sortierten Supermarkt.
Ja, perfekt.
Und es waren von da, wo der Bus stand, genau 60 Schritte bis zum Wasser.
Ach, geil.
Und dann hast du halt irgendwie, also die komplette Landzunge ist dann irgendwie mehrere Kilometer Strand gewesen. Und außer dieses Campingplatzes ist da nichts, sodass auch immer wenig Leute nur am Strand waren.
Du hast doch also eigentlich nichts zu erzählen?
Es ist nichts. Ich habe nichts gemacht, außer Ich hatte halt Glück, dass ich, was heißt Glück, Glück im Unglück, 2 Auftragsproduktionen von mir sind ausgefallen. Ich habe ja Vrindt dümpelt ja gerade so ein bisschen vor sich hin, merken ja sicherlich alle, dass ein paar Sachen fehlen, die ja im Regelmaß erschienen sind. Und ich hatte tatsächlich 3 Wochen frei.
Geil.
Also richtig, richtig frei. Ich hatte noch nicht mal einen Computer dabei. Ich hatte nur mein Handy dabei. Und dann meldete sich irgendwann der Sender, der mich vor 3 Jahren gefeuert hat, Radio 1, und meinte, hier, wir machen was zu Podcasts. Kannst du uns ein Interview geben? Ja, klar, mache ich, Leute, kein Ding. Und da musste ich mir dann noch mal irgendwie so eine Notlösung mit anständiger Akustik basteln, damit ich in dem Interview nicht klinge, wie Radio normalerweise klingt, wenn sie telefonieren.
In dem Billo-Zelt von den Nachbarcampern vielleicht.
Nee, aber Kada hatte ihren Rechner mit, weil die hatte nicht durchgehend frei. Und ich habe im Bus immer ein USB-Mikrofon rumfliegen zum Arbeiten. Und dann habe ich da so hin und her gestöpselt, aber natürlich war dann der RBB nicht in der Lage, mir irgendwie einen Link zukommen zu lassen, mit dem ich mich dann irgendwie zu denen verbinden könnte. Meine Services, also ne, Studio Link, Squadcast, was benutze ich noch?
Darf man da nicht.
Zencaster, verstehen die nicht, funktioniert da auch nicht. Und ja, und dann haben wir halt ein Telefoninterview gemacht und ich habe denen hinterher meinen Mitschnitt geschickt, den ich aus dem großen Mikrofon gemacht habe. Das war aber auch das Einzige, was ich meine. Ansonsten habe ich so viel gelesen wie normalerweise in 2 Jahren. Ich glaube, ich habe 8 Bücher gelesen.
Geil.
Ich habe nichts gemacht. Bücher lesen, pennen.
Am Strand hängen.
Saufen. Wir haben ziemlich viel getrunken, fällt mir
geil
auf. Aber, ja. Nee, das war der Urlaub. Und das habe ich
auch. Und jetzt bist du erholt.
Ja, jein. Ja, doch. Also ich wäre erholter, wenn ich nicht die ganze Zeit an diesem Ort hätte sein müssen. Habe ich dann irgendwann fest. Ich habe irgendwann gedacht, so, ich würde jetzt gerne auch mal was anderes sehen. Also, und sei es nur ein Supermarkt, ein anderer Supermarkt. Also, weißt du, es war so ein bisschen, ich hatte dann so ein bisschen zwischendurch so ein klaustrophobisches Gefühl. Aber ja, du hörst es auch, glaube ich. Ich bin erholt. Ich bin so erholt, wie es gerade möglich ist in meiner Situation. Naja.
Super.
Und das hat auch richtig, also alleine dadurch, dass halt ein anderes Land, nur dieser Ort, dieser Strand, das hat ja auch sowas Absurdes, ne? Das war halt so komplett der Gegendentwurf zu dem, was ich im letzten halben Jahr gemacht habe hier in Deutschland, also in Berlin und in Erftstadt, bei meinen Eltern, mit meinen Eltern, diesem ganzen Kram, hatte ich ja in den letzten Sendungen erzählt.
Alles. Ja.
Und die leben jetzt halt in diesem Seniorenheim. Das Haus ist leergeräumt. Das ist jetzt auch inseriert. Also ich hätte was zu verkaufen, Tobi.
Ein Haus.
Ein Haus, ein so. Bungalow, ein sehr schönen Bungalow.
100 jetzt geht's aber los. Normalerweise machst du Fahrräder oder Kameras oder so.
Nix,
jetzt
komm hier.
Jetzt kommt ja schon mit Immobilien klein.
Genau, zack, zack, hier, komm.
Kleinimmobilien.
Nee, also das Haus ist im Makler übergeben, sind Fotos gemacht worden, das Ding ist inseriert und jetzt im Grunde warte ich jetzt darauf, dass irgendwie es einen Käufer für dieses Haus gibt, hoffentlich, der auch nicht zu wenig zahlen will, weil jeder Tausender oder jede 4.000 Euro ungefähr sind ein weiterer Monat im Heim und das ist natürlich auch ganz schön. Ja, und das ist jetzt so, also es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie so ein seelischer Endspurt und das da hat jetzt dieser Urlaub auch wirklich total gut getan da. Also, weil ich konnte halt nichts machen. Ich konnte halt nur nachdenken oder lesen. Ja. Schon fein. Ja, und dann fahre ich jetzt halt Ende des Monats nochmal runter, räume die letzten Sachen aus dem Haus raus, weil ich nicht alles mitnehmen konnte, als ich letztes Mal da war. Mhm. Ja. Und dann war es das. Ne?
Super. Ja. Das klingt doch gut. Ja. Also tatsächlich viel, viel besser als die normale, die
wir haben. Also ich habe doch so wieder so eine Zuversicht und habe auch jetzt seit ein paar Tagen auch wieder das Gefühl, Kontrolle über mein Leben zu haben. Das habe ich so im Nachgang festgestellt. Ich habe die letzten Monate keine Kontrolle über mein Leben gehabt. Also ich habe nur reagiert auf Dinge und überhaupt nicht. Ich habe nichts gemacht.
Proaktiv gestalten können.
Genau, obwohl ich das natürlich getan habe. Ne? Ich meine, ich habe immerhin, ich bin
nach Nordrhein-Westfalen
umgezogen, gefunden. Ich habe meine Eltern ins Heim umgezogen, ich habe das Haus und so weiter.
Also es fühlt sich dann ja anders an.
Es fühlt sich komplett anders an. Also es ist halt tatsächlich so, dass ich immer einen Schritt hinterher war, ne? Was ich halt sagte, dass du seelisch nicht nachkommst. Und das habe ich jetzt seit ein paar Tagen. Also ich habe vor 2 Wochen mit dem Rauchen aufgehört wieder.
Ach cool.
Ja, das war ja auch, ich habe ja geraucht wie ein Schluss, ich habe gesoffen wie ein Loch. Das war ja, ich habe es ja alles erzählt. Ja. Und ich habe jetzt so gerade so, ne, so irgendwie, weiß ich nicht, seit tatsächlich ein paar Tagen habe ich das Gefühl, ich bin wieder Herr meines Lebens.
Sehr gut.
Soweit mir das in meinem Wahnsinn möglich ist, natürlich. Ne? Weil man ist ja doch irgendwie so versaut, dass man doch immer mal wieder getrieben wird von anderen Dingen oder so. Aber ja, nee, der war super, der Urlaub. Ich muss Reklame machen. Ich weiß, ja, ein Bekannter von mir, bei dem ist das so, der macht Werbung für dieses Teil auf Instagram und wird, glaube ich, von dieser Firma dafür bezahlt. Aber ich habe auch überlegt, rufe ich da an, schreibe ich denen mal, sage ich denen, hör mal, wie wär's? Aber nee, leck mich am Arsch.
Du machst jetzt hier bezahlte Werbung in unserem
Podcast? Ich mache keine bezahlte Werbung. Also. Ich mache jetzt Werbung für die andere, sich bezahlen lassen. Aber ich habe mir vor ein paar Jahren, habe ich mir so einen Gasgrill gekauft.
Ach so.
Und zwar ist der ist so aus so Stahlblech.
Dieses Faltteil?
Ja, genau, aus Stahlblechen und zusammensteckbar. Da kannst du halt entweder unten Kohlen reinmachen und vor dich hingrillen oder du kannst so eine Gaslanze reinstecken und vor dich hingrillen. Und den habe ich jetzt jahrelang mit mir rumgeschleppt. Ja, jahrelang mit mir rumgeschleppt. Ich glaube, ich habe den direkt, als der das erste Mal auf dem Markt war, habe ich mir einen gekauft und dann nicht benutzt. Und in diesem Urlaub haben wir den irgendwie, der stand halt 3 Wochen da und jeden zweiten, dritten Tag ist das Ding gelaufen und ich habe gegrillt. Großartig. Mhm. Also wenn du irgendwie einen kleinen Grill, ja, du hast ein Haus mit einem Garten und einen riesigen Gasgrill mit Pizzastein und so, ich weiß. Aber falls ihr, wie ich, in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung nur lebt.
Kein Haus habt.
Gelegentlich, genau, kein Haus habt,
außer ein leeres
zu verkaufen.
Genau. Entweder kauft ihr euch diesen Gasgrill oder das Haus.
Oder ich hätte noch ein Haus im Angebot. Genau. In einer super Lage, wie ich finde. Also ich hätte es ja sehr, sehr gerne selbst übernommen. Es wirklich, das ist der absolute Traum, dieser Grill. Also zusammensteckbarer Gasgrill. Und der hat halt, kommt halt in so einer Tasche aus LKW-Plane, wo du den draufstellen kannst und wo dann auch noch, wenn so Fett raussickert, das dann auf diese Plane läuft und so, dass du es abwischen kannst. Völlig geil. Wirklich.
Cool.
Und das Beste ist, ich habe nicht gesagt, wie das Scheißding heißt, weil ich kriege ja nichts dafür.
Sucht euch einfach einen.
Genau, sucht euch einfach einen. Ihr könnt ja fragen, aber ich vermute mal, ich kenne auch nur diesen einen steckbaren Gasgrill, ehrlich gesagt. Und ich bin wirklich total begeistert von dem Ding. Hätte ich auch nicht gedacht.
Sehr gut.
Was das jetzt wieder für eine Medialeistung war.
Tja, selber schuld. Wenn die dich nicht bezahlen, dann nennst du halt nicht den Namen.
Ja, genau. Wir könnten drüber reden, was ich alles gelesen habe, aber habe ich auch schon
zum Teil wieder vergessen. Was ist denn das Geilste, was du gelesen hast?
Das Geilste?
Also was hat dich am meisten beeindruckt?
Armin Nassei, Kritik der großen Geste. Das fand ich sehr beeindruckend.
Was ist das und warum?
Aminaceh ist Soziologe aus München. Mhm. Und der hat, im Grunde ist das so eine kleine Streitschrift nur, also relativ dünnes Büchlein, wo er sagt, man neigt dazu, gesellschaftliche Veränderungen, wenn man die einmal als notwendig und vernünftig ansieht, die auch in ihrer Gänze einzufordern. Wir müssen sofort aufhören, CO2 zu verbrennen, CO2 zu erzeugen. Ja. Wir müssen dies sofort machen, und zwar immer den ganz großen Wurf. Dazu neigen wir. Ne? Wir haben erkannt, was richtig ist. Also gehen wir davon aus, dass die Vernunft allein dazu führen müsste, dass alle anderen das für genauso wichtig halten und es genauso schnell umsetzen wollen. Und Nassei sagt, genau das funktioniert nicht, denn Gesellschaften, Populationen, Individuen können immer nur mit den Werkzeugen arbeiten, die sie haben. Und als aus Soziologensicht. Und das Werkzeug, das du hast, ist natürlich stark, wenn nicht sogar überwiegend bestimmt durch das Leben, das du lebst. Mhm. Na, wie viel Geld verdiene ich? Wann muss ich morgens raus? Was habe ich für eine Arbeit? Welche Optionen habe ich und so? Sodass, wenn du überhaupt eine Veränderung anschieben willst in der Gesellschaft, du immer nur da ansetzen kannst, wo du ja den Leuten die Gelegenheit gibst, mit ihren eigenen Werkzeugen sozusagen die Veränderung herbeizuführen und nicht dich dahinzustellen und zu sagen, so, ihr müsst jetzt alle hierher kommen und zwar zack, 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 und wer das nicht schnell genug gemacht hat, der ist halt doof und der wird zurückgelassen. Das fand ich ganz clever. Und dann hatte ich noch eins, wie ist denn das?
Klingt anstrengend.
Ist gar nicht so anstrengend, also fand ich jedenfalls nicht.
Naja, also ich fühle mich dann immer damit aus. Ich lese jetzt auch schon wieder seit einem halben Jahr die erzählenden Affen. Ich komme einfach nicht so schnell durch solche Bücher, weil ich lese dann zwei Seiten, habe dann so viel Gedanken im Kopf und will das sortieren und will das verstehen, dass ich dann schon wieder zu müde bin, um weiterzulesen. Ich habe jetzt im Urlaub wieder schön hier Jack Reacher gelesen.
Ja, auch schön.
Jetzt ist geil. Bei Band 11, super. Wo das ja irgendwie in der Fernsehserie, zweite Staffel,
okay,
verfilmt worden ist. Genau.
Ja, so Popcorn-Literatur ist geil. Und was ich auch super fand zu lesen, Alberto Grandi, Mythos Nationalgericht. Mhm. Untertitel, die erfundenen Traditionen der italienischen Küche.
So, Gericht im Sinne von Essen.
Ja, genau so. Carbonara? Nee, kommt aus Amerika. Typ ist eben Historiker und hat ein schönes, also er schreibt halt immer wieder so, ey, ich will jetzt euch nicht die Carbonara schlecht reden, ne? Aber diesen
halt nicht italienisch.
Mythos, den ihr alle darum macht, ne? Stimmt nicht. Ne? Auch das Olivenöl, da müssen wir auch nochmal drüber
German
reden.
German Döner.
Das ist genau. Ein super, wirklich total schönes Buch, hat echt Spaß gemacht. Ja. Und dann denkst du so, ja, aber mit dem Olivenöl, oh, doch auch mit dem Olivenöl, naja, verdammt. Auch so Parmesan. Der Parmesan, den du jetzt kaufen kannst, sagen, der Parmigiano, den du jetzt kaufen kannst, das hat überhaupt nichts mit dem Parmesan zu tun, der vor 150 Jahren da hergestellt wurde. Mhm. Aber sie tun halt so, als wäre das eine 10.000-jährige Tradition in dieser Region,
den Käse halt
so
herzustellen. Ist,
ja. Tatsächlich wird der Parmesan, so wie er ursprünglich in dieser Region hergestellt wurde, der wird heute noch hergestellt, und zwar in Wisconsin. Toll.
Sehr gut.
Der Typ hat auch richtig, also da war richtig Kulturkampf in Italien, als das Buch rauskam. Da haben dann hier die Faschos hier um Meloni und Fratelli und so, die haben richtig auf die Kacke gehauen. Weil
geht es nur um italienische Küche?
Ja,
oder
es geht nur um die italienische Küche.
Achso.
Es ist ein sehr lustiges Buch, macht Spaß. Das und das hier, wie heißt es, das Three-Body-Problem, wie heißt denn das, die drei Sonnen, nee, wie heißt das?
Drei-Körper-Problem, heißt das nicht so?
Das Deutsch? Buch, nee, aber das sind dreiteilige, das sind drei Bücher, eine Triologie. Ja. Ich habe eine Triologie gelesen. Das habe ich auch gelesen. Fand ich auch nicht schlecht.
Alle drei?
Ja.
Im Original auf Chinesisch.
Genau. Natürlich.
Macht es da einen Unterschied, ob man die englische oder die deutsche Übersetzung?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich habe die deutsche gelesen und die war nicht schlecht.
Ich fand das ja, also als ich dann von dem Buch, ich habe erst die Serie gesehen und mich dann mit dem Buch beschäftigt und als dann irgendwie, als ich dann gelernt habe, das spielt überhaupt nicht in London, das sind gar keine Wessis, die da gibt Sinn.
Ja, vor allen Dingen, also das, und das fand ich ganz interessant, auch so kulturell ganz interessant, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, mir die Personen zu merken und mich diesen Personen irgendwie
das
zu nähern.
Das hatte ich in der Serie schon. Da waren ja nur drei chinesische Namen, konnte ich mir auch nicht merken.
Naja, aber da hatte ich wenigstens Gesichter dazu. Ja, aber stimmt. Ich habe festgestellt, dass ich mir einen, keine Ahnung, Steve Jones oder sowas wesentlich leichter merken und vorstellen kann als einen Xu Xing Fi oder so ähnlich. Mhm. Das fand ich schon ganz interessant.
Blöd, ne?
Weiß ich nicht, vielleicht ist das...
Komme ich mir so ein bisschen doof vor.
Ja, aber vielleicht ist es halt auch einfach so.
Es ist so, ja, natürlich ist es so. Man muss damit auch irgendwie klarkommen. Aber ich fände es halt schön, wenn man das trotzdem schaffen würde. Also es wäre so ein Anspruch, den ich an mich hätte. Vielleicht ist der falsch, keine Ahnung.
Vielleicht muss man dem einfach öfter sich aussetzen.
Ja. Ja, dann könnte das man ja das sein. Ja auch.
Nee, oder
man
auch
kommt besser mit dem verfehlten Anspruch
zu. Ich meine, wie geht's dem Chinesen, wenn der ständig von Tobi Bayer und Holger Klein liest? Ja.
Wer ist jetzt wer nochmal?
Genau, sehen alle gleich aus da.
Welcher ist der also, lange, welcher ist, ja, Glatze haben sie beide, das
Glatze kannst du
nicht auseinanderhalten.
Ja, die sehen alle gleich aus, die Europäer.
Genau, dickrandige Brille und Glatze. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, nee, ja, ja, also mir geht's wieder gut und ich hätte ein Haus zu verkaufen. Willst du ein Haus kaufen?
Nee.
Ach komm.
Nee, ich gucke ja immer, wenn ich im Urlaub bin, gucke ich, was man da für Häuser kaufen kann. Mhm. In England habe ich mich tatsächlich so schnell und bewusst dagegen entschieden wie noch nie. Also in Italien, in Irland, in Schottland, in Schweden, überall will ich sofort ein Haus kaufen, da wohnen, weil das immer schön ist, wo ich Urlaub mache. In England nicht. Und der Grund dafür ist ganz einfach, ja. Also meine Frau sagt ja, Steff sagt ja, auswandern ist halt schwierig, weil die medizinische Versorgung in Deutschland ist halt schon ganz gut. So, da, und wenn man, wenn man nicht jünger wird, sondern älter, was halt den meisten Leuten so passiert, dann ist man halt angewiesen auf ärztliche Versorgung. So, wir waren in Cornwall, in Newquay. Kleines Städtchen, ist so wie Buchholz in der Nordheide, hatte ich so das Gefühl. Waren wir in der Apotheke, um eine Mareile brauchte irgendwie was für ihre Knie. So eine Manschette irgendwie. Und dann waren wir in dieser Apotheke. Und das war erstmal gruselig, da reinzugehen. Komische Tür irgendwie. Also es war irgendwie so, hä? Aber gut, das war halt das Gebäude. Und dann bist du drin und dann sitzen da ganz viele Leute auf Stühlen und warten. Und da ist da eine lange Schlange und alle stehen. Ja. Ja, ja, da war ein Wartezimmer sozusagen. So, und ja, genau. So, und dann haben wir halt geguckt und ach, so im hinteren Regal waren dann genau das, was wir gesucht haben. Alles gut, haben wir da relativ schnell was gefunden. Und dann haben wir halt geguckt, was ist denn jetzt hier? Wer ist denn jetzt Schlange? Und haben halt gefragt, Entschuldigung, wir würden gern, wo sollen wir uns anstellen? Ja, da. Okay, dann haben wir halt irgendwie 20 Minuten gewartet, bis wir dran waren. Waren irgendwie 4 Leute vor uns dran, die wurden halt auch alle irgendwie ausführlich bedient. Das war auch gut so, ne? Das willst du dann ja auch. Und als wir dran waren, haben wir auch gefragt, haben sie ein Maßband, dass wir einmal das Knie messen können, aber die richtige Größe haben für diese Manschette? Ja, okay. Aber die haben halt alle auf Medikamente gewartet. Im hinteren Bereich von der Apotheke sah man halt so 4, 5 Apothekerinnen rumwerkeln, die irgendwas zusammengestellt haben oder so. Und ab und zu wurde mal jemand aus diesem Warteraum halt aufgerufen und dann hat er ein Medikament bekommen. Aber die saßen da halt, also wir waren eine halbe Stunde da drin und da waren mehrere, die schon vor uns da saßen und gewartet haben und danach dann auch immer noch. So, und das hat mich so abgeschreckt. Also das Gesundheitssystem in England scheint halt echt.
Hast du rausfinden können, wie da die innere Dynamik ist, also warum man da so lange
wartet? Die haben einfach auf Prescription gewartet. Also die haben halt ihre Rezepte abgegeben und haben halt gewartet, dass sie ihre Medikamente bekommen.
Ja, aber sind die eben hinten dann einzeln angemischt worden oder sowas?
Ich weiß es nicht.
Ist ja bei uns auch, du gibst dein Rezept ab und dann drückt er auf den Knopf und dann macht das Warenwirtschaftssystem und spuckt aus einem Loch in der Wand.
Genau. Oder es sagt, haben wir gerade nicht, kommen sie in 3 Stunden wieder. So läuft das halt in Deutschland und dort scheint es irgendwie anders. Vielleicht ist es ja auch eher kulturell, dass sie dann sagen, warte ich halt die 3 Stunden oder so. Ich keine Ahnung.
Ja, aber ich wüsste halt gerne,
ich habe mich da sehr, sehr unwohl gefühlt. Also das war echt so, hier willst du eigentlich gar nicht sitzen und warten. Ja, und wenn das dann nur das Ramipril ist, worauf sie warten oder so, aber das muss doch, also das muss besser gehen. Also in UK möchte ich nicht alt werden, hatte ich so den Eindruck. Und na, vielleicht ist in London besser oder es kommt drauf an, wo man.
Dafür hast du da Lebenshaltungskosten jenseits von Gut und Böse. Und ich glaube, auch in London ist der NHS im Eimer.
Ja. Wahrscheinlich. Naja.
Ja, aber auch,
sonst war das auch schön.
Weil ich ja auch total oft denke ich ja so, oh, er wäre doch eigentlich auch noch mal geil, das Land zu verlassen. Irgendwie, weißt du, so ganz woanders wohnen. Irgendwie so ganz neu irgendwie.
Ja.
Aber da ist, und ja, ne, mit Mitte 50, in 3 Wochen werde ich 55, da ist halt nicht mehr die Frage, wo genau will ich wohnen, sondern in welchem Stockwerk will ich eigentlich wohnen und wie weit entfernt von der nächsten Poliklinik möchte ich eigentlich wohnen.
Genau, Ärzte, Klinik, wie ist es denn da eigentlich? Wie lange dauert es denn, bis ein Krankenwagen kommt und so?
Und da wird es eng, ne? Da kannst du nach Skandinavien, da kannst du vielleicht noch, ja, weiß ich nicht, was gibt es denn noch? Italien ist, glaube ich,
schon. Skandinavien, die ganzen deutschen Ärzte leben, die da besser bezahlt werden, bessere Arbeitsbedingungen haben.
Das ist super, hast du deutsche Ärzte.
Ja. Also ich kenne einige.
Aber ein schlechtes Essen. Also
ja,
Skandinavien.
Das willst du dann ja auch also, nicht.
Das willst du halt auch nicht, ne?
Also, aber das ist jetzt vielleicht das noch erträgliches Klima. Du musst ja auch aufs Klima achten, ne? Also, England war halt auch echt anstrengend mit der Hitze. Ja. Deutschland ist ja auch gerade sehr anstrengend mit der Hitze.
Ja, aber mal abwarten, wenn der Golfstrom kippt, haben wir hier in 20 Jahren
vielleicht auch keine Hitze. Gardasee.
Also, ja. Das ist mir eher auch aufgefallen in Dänemark. Also, was die können, die Dänen, ist Burger braten. Keine Ahnung warum. Und das können die richtig, richtig gut. Aber sonst, also für eine ordentliche Pizza musst du echt weit fahren.
Okay.
Das fand ich wirklich erstaunlich. Also so dieses, ich sag mal so, an der Ecke Alltagsessen, das scheint da überhaupt nicht mal ansatzweise an unsere Qualität ranzukommen. Klar, wenn
das
wir jetzt
war gute, Schweden, gute also, wir Restaurants, waren ja mal in Schweden, das ist dann, ich glaube, das ist skandinavisch. Die haben da halt nicht so die Essen-Geh-Kultur und irgendwie
gute Restaurants in der Großstadt, die sind dann auch wirklich gut.
Ne? Naja, klar.
Aber so das Mittelmaß, das ist, fand ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt.
Ja.
Und das Beste, wir fahren so auf den Campingplatz, tuff, haben da unsere Parzelle, stellen so den Bus hin. Ich rangiere den Bus noch so ein bisschen hin und her an den Rand der Parzelle, weil wir noch das große Zelt für die Kinder aufgestellt haben, dann auf der Parzelle. Und kommt aus dem Nachbarwohnwagen, so ein Wohnwagen mit Vorzelt, so ein Zaun drumherum, damit der Hund nicht wegläuft, und so eine alte Frau und sagt, was der Däne halt so sagt. Und ich so, I'm sorry, I don't understand you. You have to stand 1.5 meter away from the border of this parcel. Sag ich, ja, okay, hab den Bus wieder umgeparkt. musste 1.5 meter weiter von entfernt stehen. Und irgendwie 2 Wochen später oder was, parkt jemand sein Geländewagen mit Dachzelt und irgendwas noch auf der anderen Seite von ihrem Wohnwagen, auch zu dicht dran. Und dann ist auch wieder. Und ein paar Tage bevor wir abgereist sind, ist sie dann, also es war so eine richtige, also ich habe noch nie eine deutschere Ausländerin gesehen als diese Frau. Auf einmal läuft die um ihre Wohnwagenparzelle rum und nagelt mit Zeltnägeln und Flatterband den Abstand, den man zu ihrer Parzelle halten muss, in den Boden und hat dann praktisch ihre Parzelle nochmal zusätzlich mit Flatterband umzäunt. Also,
das ist deutscher Wurzeln. Das ist nicht schön.
Ja. Ich habe auch gedacht, I bet she's fun at parties.
Oh Mann.
Du musst mal vom Elternabend erzählen.
Ach so, das interessiert dich mehr als New York. Na gut.
Ja, New York. Pff.
Ja.
Kann ich Ellie McBeal gucken?
Elternabend.
Okay, spielt in Boston, aber ist auch New York.
Ist das in Boston?
Ellie McBeal war doch in Boston. Hm? Weiß nicht.
Ach nee, stimmt, dieses mit dem Sex and the City war in New York. Das ist ja so ähnlich wie Ellie McBeal. Ist
wie Ellie McBeal, nur anders.
Genau. Andere Haarfarbe, das weiß ich. Ich habe beides nicht wirklich geguckt,
muss ich gestehen. Ich habe das gerne geguckt, beides. Ich fand das, gut.
Boston ist eine schöne Stadt.
Kann sein.
Hm.
Boston Legal, ich kenne Boston eigentlich aus Boston Legal. Danny Crane.
Das habe ich gar nicht geguckt.
Danny Crane.
Danny Crane. Ich bin Elternvertreter geworden tatsächlich.
Danny Crane.
Danny Crane ist nicht Elternvertreter geworden.
Du hast Boston Legal, du musst unbedingt Boston Legal gucken, Tobi.
Nein, muss ich nicht.
Doch, das ist wirklich witzig.
Ich muss ganz viele andere Sachen
das
gucken, aber nicht
Boston. Das ist unfassbar witzig. Das gehört.
Das ist bestimmt gut. Ja, ich muss aber auch irgendwie Modern Family gucken und Friends und Sex and the City und Ellie McBeal.
Nee, musst du auch nicht gucken.
Und es gibt so viel Scheiß, den man gucken müsste.
Ja, Boston Legal, alter Vater.
Nein.
Ich nenne die Sendung Danny Crane.
Mach das. Ja, nee, wollte natürlich keine Elternvertreter werden.
Du bist Elternsprecher geworden.
Ja, Elternvertreter, Konferenzvertreter, bla. Es ist ja immer so, dass das keiner machen will. Manchmal ist es so, dass dann jemand sagt, Konferenz würde ich machen, ne, weil er halt Bock hat, irgendwie bei seinem eigenen Kind dann irgendwie da zu sein, also beim eigenen Kind vielleicht rauszugehen, aber grundsätzlich in so einer Zeugniskonferenz zu sein, um irgendwie aufzupassen, ist auch alles, ne, das machen sie dann, zweimal im Jahr hingehen, aber Elternvertreter will immer keiner. Da habe ich gleich zu einfach gesagt, wenn hier einer sagt, er will nur Konferenzen machen, aber nicht Elternvertreter, bin ich dagegen. Also wenn, dann beides. Komm. Und dann hat sich eine gemeldet, so nach 10 Minuten, also es ist ja auch dieses Beamten-Mikado dann, ne? Oder nach 5 Minuten hat dann die eine gesagt, ja, ich würde Vertreterin machen, aber ich bin halt neu auf der Schule. Das Kind ist jetzt halt 11. Klasse und das Kind war vorher auf einer anderen Schule, wie heißt das da, 10. Klasse, Schule, Oberschule, nee, was auch immer.
Das ist so ein bisschen wie der Feuerschutzbeauftragte, ne? Es wird auch immer der als letztes Nein sagt.
Der sich als erstes bewegt. So, und dann, ich wollte halt los. Und ich habe dann gesagt, so, ich würde ja, aber ich arbeite halt für eine amerikanische Firma. Das heißt, späten Nachmittag und Abend kann ich nicht. Dann hat die Vertreterin gesagt, ja, das kann ich denn da machen. Ich bin Lehrerin, ich kann halt nur vormittags nicht. So, ja gut, dann haben wir uns halt irgendwie geeinigt und alle waren dankbar, dass es irgendwie schneller nach Hause ging. Ja, jetzt bin ich Elternvertreter.
Keine und was Ahnung. Macht man so als Elternvertreter?
Man lädt zu Elternabenden ein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man tut, wenn irgendwelche Eltern irgendwelche Probleme mit Lehrern haben, die sie selber nicht gelöst bekommen, sprechen sie vielleicht mal, oder es müsste doch sich mal irgendwer drum kümmern, das wird, können doch mal die Elternvertreter so, ja, keine Ahnung, schreibt man halt eine E-Mail. Ich glaube, es ist relativ wenig arbeitsintensiv. So,
ne? Und also im Zweifelsfall musst du eine WhatsApp-Gruppe aus allen Eltern der Klasse administrieren. Und ich glaube, das ist anstrengend.
Ja, nee, mache ich, hier ist der Signal-Link, der kann Signal installiere sich das, fertig ist.
Ja, oder Slack geht ja auch, wo dann auch sagen kannst, nee, zwischen 14 und 23 Uhr bin ich nicht erreichbar.
Das ist halt praktisch. Ist mir egal, jetzt haben sie mich gewählt, jetzt haben sie den Salat. Nein, das wird schon nicht so schlimm. Ansonsten halt zwei neue Lehrerinnen. In der 11. Klasse gibt es ja noch Klassenlehrerinnen. Ab der 12. gibt es dann nur noch Tutoren, Tutorinnen.
Ach, die Lehrerinnen und Lehrer heißen da Tutoren?
12., 13. Klasse, das war bei mir zu meiner Zeit schon so. Ich habe ja 5 Jahre nach die Abi gemacht, da gab es keine Klassen mehr in der Oberstufe.
Nee, bei uns auch nicht, da gab es nur Kurse.
Genau, es gibt Kurse. Aber und damit man aber noch eine Bezugsperson hat, hat man halt einen Tutor gehabt oder eine Tutorin. Und dann gab es die Tutgruppe statt Klasse. Ne? Und in meiner Tutgruppe waren irgendwie 9 Leute und unser Tutor hat eine Tutfahrt mit uns gemacht.
Moment, aber das war halt schon auch der Tutor, euer Tutor war auch euer Lehrer.
Bei dem hatten wir auch, also alle, die in dieser Tutgruppe waren, waren auch in seinem Bio-Leistungskurs, ja. Klar.
Also
war
es euer
Bio-Lehrer? Aber es war halt, ja, es war unser Bio-Lehrer.
Okay.
Aber eben auch unser Tutor.
Ja, aber was ist denn der Unterschied?
Ich weiß es nicht. Also ein Klassenverband ist ja dann auch meistens ein bisschen größer. Also das waren ja jetzt wieder irgendwie 25 Kinder in so einer Klasse und unsere Tutgruppe war halt deutlich kleiner. Ich glaube, es gibt
ja dann aber halt wenn da sowieso nur Bio-Leute drin waren und euer Bio-Lehrer, euer Tutor war, dann war das der Bio-Kurs.
Ja. Naja, waren das alle? Ja, ich glaube, das waren alle aus dem Bio-Kurs.
Also wie bei uns. Also ich hatte halt ne, Englisch, unser Englischlehrer, also Englisch-Leistungskurs, unser Englischlehrer war halt unser Englisch.
Ja, aber meine Englischlehrerin war halt nicht meine Tutorin. Das heißt, wenn ich irgendwie so ein generelles Gedöns hatte, bin ich halt zu meinem Biolehrer gegangen, der eben auch mein Tutor
war. Bei uns gab es die Oberstufenkoordinatoren.
Ja, die gibt es auch. Die sind ja aber nur dafür da, sicherzustellen, dass alle Kurse stattfinden. Dass Lehrer da sind, dass Vertretungsstunden möglich sind oder auch eben nicht. So war ja,
ist ja aber ich glaube, wenn du bei uns ein Problem hattest, bist du auch zu deinen Oberstufen. Also da gab es aber auch nur 2.
Wenn es Probleme mit der Kurszuteilung oder wenn die Kurse nicht so stattfinden, wie sie sollten, oder wenn du nicht genügend Kurse hast, um dein Abi zu bestehen, weil du bei der Kurswahl Mist gebaut hast, dafür ist die Oberstufenkoordination zuständig. Aber wenn du sagst,
Holger riecht nach Lulu.
Ja. Es riecht immer so komisch. Ja. Ich will neben wem anders sitzen und du das nicht alleine klären kannst, dann gehst du halt zum Tutor.
Dann gehst du zum Lehrer. Also, weil du sitzt ja, Planspiel, Bio-Unterricht, nicht?
Ja.
Wir sitzen nebeneinander und ich müffel. Und jetzt willst du nicht mehr neben mir sitzen, dann gehst du doch zum Bio-Lehrer und sagst, ich will nicht mehr neben ihm sitzen, der müffelt.
Das war vielleicht kein gutes Beispiel mit dem Müffeln, keine Ahnung.
Ich verstehe.
Wenn du mich auf dem Schulhof immer haust,
ja.
So, dann muss ich auch zu Vertrauenslehrer. Naja. Ach, was weiß ich denn?
Vertrauenslehrer klingt jetzt irgendwie auch wieder ein bisschen plausibler als Tutor.
Hattet ihr keine Tutoren?
Ich nicht, dass ich wüsste, oder ich habe das übersehen, kann auch sein, aber ich war so lange in der Oberstufe, das hätte ich eigentlich mitkriegen müssen.
Naja. Keine Ahnung, was da jetzt auch hinzukommt, aber irgendwie. Vielleicht war es auch mein Jetlag jetzt, dass ich irgendwie gedacht habe, ich melde mich jetzt, ich will hier weg.
Also, erzählst du denn dann jetzt auch immer schön hier in der Sendung über Neues aus der Elternvertreterei?
Darf ich, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, alles vertraulich. Das ist ja so ähnlich wie Samtgemeinderat, ne? Also weniger Arbeit wahrscheinlich, hoffentlich. Oh, hoffentlich, Gott. Aber wenn dann irgendwas Vertrauliches stattfindet, dann kann ich ja nicht erzählen. Also ich hoffe eigentlich, dass ich hier im Podcast viel darüber erzählen kann, wie wenig da eigentlich zu tun ist. Ja, und dann könnt ihr euch einfach alle mal melden. Echt, ey, reißt euch doch mal zusammen, was soll denn das?
Ja, genau, das ist für uns alle die sechste Stunde.
Keiner will sich melden.
Ach so, melden, um ElternvertreterInnen zu.
Genau, also bei dem ersten Elternabend in so einer Klasse wird halt, muss Elternvertretung gewählt werden. Und zwar zwei, einen Vertreter und einen Stellvertreter vom Vertreter. Und wenn das nicht passiert, dann kann das halt sehr, sehr lange werden. Und zur Not irgendwie Mitternacht oder so abgebrochen und in sechs Wochen müssen alle wieder antreten.
Ach, wie krass. Ja. Es ist auch bei so, ich bin ja
oder keine Ahnung wie.
Ich bin ja Verwaltungsbeirat der Eigentümergemeinschaft.
Ja, sowas.
Da ist das auch so. Also das muss es geben. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn das niemand machen will. Weil ich neulich auch gedacht, ich habe keinen Bock mehr drauf, ihr Arschlöcher. Weil die Interessen dieser Eigentümergemeinschaft laufen meinen Interessen entgegen. Komplett. Das ist, ja, naja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da noch ein guter Interessenvertreter der Hausverwaltung gegenüber bin.
Vielleicht mache ich einfach lauter Elternabende.
Genau.
Alle zwei Wochen. Hier ist die Einladung zum Eltern.
Was? Ja. Ja. Wenn ich kommen kann, hier haben wir auch noch einen Umlaufbeschluss in Slack.
Nee. Wäre lustig, aber nee. Nee, das will doch keiner. Ist auch nicht nötig.
Sonst habe ich nichts erlebt. Fällt mir gerade so auf.
Ja, ich ja halt schon. Also mein Urlaub war nicht einfach nur an einem Ort, an einem Strand, sondern...
War das denn okay, diese Reiserei?
In der dritten Station, Oxford, haben wir gedacht, wow, jetzt ist aber auch mal gut. So, und da haben wir dann auch gesagt, heute machen wir mal einen ruhigen Tag. Also das haben wir auch in Cornwall schon gesagt, heute machen wir einen ruhigen Tag. Das hat halt einfach nicht funktioniert, weil ich dann irgendwie doch Hummeln im Arsch hatte. Komm, wir gehen hier mal in den Botanischen Garten und hängen einfach da ab. Und dann gehst du halt doch durch den Botanischen Garten und guckst dir alles an. Und der Botanische Garten in Oxford ist übrigens wirklich schön. Das war das Schönste an Oxford, ist der Botanische Garten. Also ja, Bodleian Library, da wo Harry Potter gedreht worden ist und so, alles schön und gut. Ganzen Colleges, also viele kannst du eh nicht besichtigen, weil not open to the public. Das ist schon beeindruckend, aber letztendlich ist Oxford halt echt klein. Also vielleicht groß, aber das, was man sich so angucken will, ist echt nicht so viel. Und eigentlich kann man in Oxford ganz gut sich eine Dauerkarte für einen botanischen Garten kaufen. Der ist wirklich schön und dann hängst du da einfach ab und guckst vielleicht Blumen an oder setzt dich auf die Bank und liest da.
Die besteht also dann auch nur aus verschiedenen Colleges, diese Stadt letztlich, ne?
Naja, es gibt natürlich noch ein bisschen drumherum und wir haben so ein bisschen außerhalb, also wir mussten so 10 Minuten, 15 Minuten mit dem Bus fahren, um in die Innenstadt zu kommen. Und das war langweiligste Wohngegend, also wirklich nur Reihenhäuser und nix. So, also da, wo wir gewohnt haben, so spazieren gehen, da war ein kleiner Park, der, ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß, ist ja auch egal, der war ganz nett so und da war so ein Community-Dings, wo es sah so aus, als sei da auch ein Restaurant. Aber da sind wir da rein und gab es nichts zu essen. So, ihr könnt Kekse kaufen. weiß ich nicht, was das war. Von einem Pub, so, aber der.
Ja. Es gab gerade ein Interview im Spiegel mit. Kennst du Gary Stevenson?
Nein.
Gary Stevenson ist so ein Typ, kommt, glaube ich, irgendwie aus East London, also aus kleinsten Verhältnissen. Ist ein Mathe-Genie und hat es geschafft, bei der Citibank als Trader anzuheuern, weil die Citibank einmal im Jahr, glaube ich, einen Job per Quiz vergibt. Und er hat das Quiz gewonnen. Und war in der Finanzkrise, also 2008/2009, war er halt Trader bei der Citibank. Und während alle seine Kollegen darauf gesetzt haben, dass die Zinsen demnächst wieder steigen, hat er permanent darauf gesetzt, dass die Zinsen nicht steigen und war der beste Trader der Citibank, Millionen und Abermillionen verdient. Geil. Und dann irgendwann gedacht, hey, Moment mal, die Kohle, die wir hier machen, die Kohle, die wir verjuxen, das ist genau das Geld, das solchen Leuten wie meinen Eltern und meinen Freunden, wo ich aufgewachsen bin, fehlt.
Ja.
Und er ist ausgestiegen und publiziert jetzt viel YouTube, auf TikTok sieht man ihn noch immer wieder, schreibt Bücher oder hat ein Buch geschrieben. Und mit dem war ein Interview im Spiegel. Also ich mag den Typen sehr gerne, der redet sehr, sehr viel, was für mich ein bisschen schwierig ist, weil ich selbst sehr, sehr viel rede. Darum habe ich immer Schwierigkeiten mit Leuten, die hier selbst viel reden. Aber der hat in diesem Interview hat er erzählt, und das, ich hab's extra rausgeklickt, weil ich es so lustig fand. Von 2017 bis 2019 habe ich nochmal ein Masterstudium in Oxford absolviert. Die Leute dort müssen an Abendessen teilnehmen, bei denen ein Chor auf Latein singt.
Ja, ich glaube, das wird da ganz, ganz groß geschrieben. Und wir haben auch Leute gesehen, die mit so einer Robe, also so eine, so ein irgendwie, wir haben jetzt gerade irgendwie einen Abschluss gemacht oder so. dann durch die Stadt getigert sind und so. Also da
cool, sein Examen feiern, das ist ja für mich in Ordnung. Aber stell dir bitte mal vor, du musst beim Abendessen hast du nur Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Bist du da bekloppt von?
Muss ja nichts essen, kannst ja gehen. Herrlich. Gehst an die Bar und kippst dir ein. Ja, also klar, die Colleges sind schon schön. Das ist auch eine lebendige Stadt, weil wir halt viele Studenten da sind und so. Und wir waren da im Museum, waren wir noch drin und da waren dann ganz viele so Postdocs, die dann da irgendwie versucht haben, Leute nochmal für Wissenschaft auch zu begeistern, nicht nur für Geschichte, also nicht nur irgendwie alte Sachen im Museum angucken, sondern auch mal durch ein Mikroskop durchgucken oder so.
Alte Sachen durchs Mikroskop angucken.
Alte Sachen, nee, die hatten ein bisschen Blut, hatten die. Blutzellen konnte man angucken und naja, so Bienenflügel und so ein Kram. Ja. Aber immerhin, so war ganz nett. Also der generelle Plan hat gut funktioniert. Wir wollten London, wir wollten volle Kante mit Hamilton gucken, mit irgendwie Sherlock Holmes, Escape Room und allem möglichen drum und dran. Und halt London ist halt Highlife. So, klar setzt man sich manchmal irgendwo hin und guckt einfach mal. Aber ich habe dann immer Hummeln im Arsch und will dann nochmal gucken, was ist eigentlich da. Ich war noch nie in Camden. Ja. Wir waren nach Camden gegangen und sind da irgendwie rumgelatscht, um es anzugucken einfach.
Hätte ich dir ein gutes Restaurant empfehlen können.
Aber wir waren in ganz vielen guten Restaurants. Also das ist ja in London auch nicht so das Problem. Also ich mache dann auch immer Google Maps und gucke nach Bewertungen und wenn das dann irgendwie ein paar hundert gute Bewertungen hat, dann ist es auch gut. Und als Kontrast dazu Cornwall, ne? Also nach 5 Tagen haben wir halt einen Mietwagen genommen. Das war auch geil. Haben sie mir ein Upgrade gegeben. Ich so, ja, super, ich will einfach nur einen Mietwagen. Ich habe ein SUV gebucht. Wir sind zu viert, haben Koffer. Ja, hier ist dein Mercedes C-Klasse Limousine. Ich so, ja, und wo sollen unsere Koffer hin? Ich meine, ein schöner Wagen. Also kam direkt vom Band sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass da die Koffer reinpassen. Ja, probier mal. Dann musste ich halt irgendwie Familie abholen, feststellen, Koffer passen nicht rein, sind wir wieder hin, passt nicht. Wir brauchen den SUV, den ich bestellt habe. Ich will kein Upgrade. Ah ja, gut. Und dann hat es halt nochmal 2 Stunden gedauert, bis wir dann unseren SUV hatten. Der war halt nicht da.
Ich dachte, wenigstens ist er dann noch gekommen. Also, weil,
ja, aber also eigentlich wollten wir um 10 los Richtung Cornwall fahren und noch irgendwie Stonehenge vorbeifahren. Ja. Und dann sind wir halt erst um 1 los und sind dann halt irgendwie voll in Stau. Also aus London rausfahren ist nicht schön. Das will man eigentlich nicht machen. Also nicht
mehr. Ja, das ist wahrscheinlich ungefähr 4-mal so schlimm wie aus Berlin rausfahren, weil es halt 4-mal so groß ist, ne?
Ja, aus Berlin rausfahren hatte ich ehrlich gesagt nie so ein Problem, aber ich bin auch nie zu Rush Hour aus Berlin rausgefahren. Hey, okay. Hier bei Jack Reacher gab es ein Zitat, das war zwar nicht London, sondern Los Angeles. Und da ging es auch irgendwie Rush Hour Los Angeles. Wieso ist denn jetzt Rush Hour? Ja, die Rush Hour hier hat vor 30 Jahren begonnen und endet erst, wenn der Sprit alle ist. Genau. Ja, so ähnlich fühlte sich das auch in London an. Naja. Und dann halt waren wir raus und dann waren wir in Cornwall und dieser Kontrast zwischen Highlife in Tüten und irgendwie alles ist laut und bunt, dann zu, wir sind hier, Newquay ist da auch so ein kleines Städtchen, aber da ist halt nix. Also da fährst du runter und dann sind da 3-4 Kneipen und ein paar Läden und ein Strand, wo lauter Surfer sind und so. Aber ansonsten ist da war eine Pride-Show, also nicht Parade, sondern so eine Bühne mit irgendwie so eine Drag Queen, die irgendwas gesungen hat und so. Aber alles halt so in klein, ne? Mit so 5, 6, 7 Bütchen drumherum und irgendwie alles so ganz, ganz gemütlich und leise und okay einfach. So echt, das ist, also dieser Plan, dass wir uns dort entspannen, das ist sehr, sehr gut aufgegangen. Okay. Ja. Und das Geilste in Cornwall war dann, dass wir dann einmal das Auto genommen haben und einmal quasi rundherum gefahren sind, gegen Uhrzeigersinn, die Küste irgendwie abgeklappert und dann ein paar Mal angehalten. Mareile hat diesen Strand gefunden, indem sie auf TikTok, also Reisevorbereitung, ich hatte ja einen Baedeker oder irgendwie irgendwelche Reiseführer gekauft, genau, auf Papier, und sich die Kinder nicht für interessiert, machen wir alles digital. Und digital heißt aber nicht googeln, sondern TikTok tatsächlich. Also die gucken auf TikTok nach Cornwall.
Aha.
Und finden dann Dinge. So, und dann gibt es natürlich TikTok-Influencer, die dann irgendwelche tollen Strände posten. Hier ist der geilste Strand. So.
Ja, aber dann fahren da doch alle hin. Das ist doch auch bekloppt, oder nicht?
Naja, also dieser Strand, wo wir waren, Pedenwounder, P-E-D-N, Founder Beach.
N-V-O-U.
Warte, ich schicke dir einfach mal ein Bild per Signal. Das poste ich dann auch.
Founder Beach. Ja.
So.
Oh, sieht schick aus.
Hm? Genau, sieht schick aus, irgendwie türkises Wasser. Und das Besondere an diesem Beach ist halt, dass du klettern musst, um da runterzukommen. Also das ist halt wirklich, das heißt, du stehst oben auf einer Klippe und guckst so 50 Meter runter.
Ja.
Und unten ist auf einmal so ein Strand, wo halt irgendwie drei Leute am Strand liegen. Und da plätschert halt so das türkise Wasser.
Ist da ein Weg runter oder musst du das wirklich dir alpin erarbeiten, da runterzukommen?
Also nicht, warte mal, ich schicke dir nochmal ein Bild, das ich nicht veröffentlichen werde.
Ja.
Das solltest du vielleicht auch nicht veröffentlichen. Es gibt einen Weg. Das ist zwar, muss ich wieder was schreiben da. Also es gibt einen Weg, der führt aber nicht ganz runter. Da kann man so ein bisschen serpentinartig so darunter steigen. Auch das ist schon schwierig. Da stehen auch Schilder, hier, ab hier ist schwierig. Dann gibt es ein anderes Schild, ab hier könntest du nackte Menschen sehen. So, naturistisch. Ganz witzig. Und dann kommt ein Schild, dieser Pfad ist gesperrt, bitte benutzen Sie die alternative Route. Es gibt keine alternative Route. Also man kommt nicht anders an den Strand als da runter. So, und jetzt habe ich dir ein Bild geschickt. Kannst du dir vielleicht auch mal beschreiben? Was siehst du da?
Naja, Menschen, die Felsen runterklettern. Aber das
ist tatsächlich
jetzt,
dann alpines Klettern im Sinne von, da ist kein Weg mehr, das ist einfach die Felsen runtersteigen.
Aber das sieht jetzt nicht so aus, als wärst du da ständig, als wäre da ständige Rutsch- und Sturzgefahr. Also da.
Nein, das
so auf den ersten Blick würde ich sagen, das würde ich mich wahrscheinlich auch trauen.
Es ist schon anspruchsvoll. Man muss halt irgendwie sich trauen, ohne Geländer und ohne Seil da irgendwie auch mal so einen 2 Meter hohen Felsen runterzusteigen bis zum nächsten Vorsprung und dann weiter. Ne? Also die ganze Kletterpartie waren so vielleicht 6-7 Meter, wenn es hochkommt, vielleicht fünf Meter richtiges Klettern. Bis man dann wieder an dem Pfad ist. Ja, und dann bist du unten an diesem Strand. Es ist völlig abgeschieden. Es gibt halt keine Straßen dorthin und nix. Mhm. Und unten waren dann interessanterweise doch 20, 30 Leute. Also das hatte man von oben gar nicht so gesehen. Man kann sich da ganz gut verstecken, so. Hatten aber alle was an, zum Glück. Und ich durfte auch nicht nackt baden, hat die Familie gesagt.
Warum? Warum hättest du das machen wollen?
Weil ich keine Badehose dabei hatte.
Ach so, okay.
Wir waren überhaupt nicht vorbereitet.
Einfach irgendwie ein Zeichen zu setzen oder irgendwas.
Uns war nicht klar, dass es da, dass wir an diesen Strand fahren irgendwie. Und dann haben wir auch kein Handtuch und keine Badehose dabei gehabt. Wir wollten es aber trotzdem sehen, sind dann runter. Dann bin ich halt in Unterhose da reingesprungen. Ist mir doch egal. Ja. Also es war echt, also das war mega. Allein diese Erfahrung, das hat 1,5 Stunden gedauert, da runterzukommen. Also es ist schon ein ganz schön weiter Weg gewesen.
1,5 Stunden?
Und eine Stunde bestimmt. Und hoch 1,5 Stunden. Also hoch war halt nochmal dann, also hinterher nochmal schwieriger wieder hochzukommen. Ja. Weil du dann natürlich auch Sand in den Schuhen hast. Oder alles Mögliche. Und dann musst du da halt irgendwie wieder hochkommen. Das war, und das bei 30 Grad. Also es war, es war anstrengend. Aber geil. Also das war dann wieder so eine ganz andere Anstrengung. Ne? Also die Anstrengung in London ist halt einfach Input und
Das Tempo halt überhaupt irgendwie.
Tempo, Lautstärke.
Dann mitzuhalten, ja.
Und übrigens im Vergleich zu London und New York kannst du halt nicht vergleichen. Also New York ist London hoch 3.
Echt?
Es ist unfassbar.
Krass.
Ja, also in London gibt's noch ganz viele Ecken, wo du dich einfach so hinsetzen kannst und genießen kannst. In New York ist alles laut, alles doll.
Auch in den Parks?
Ich bin extra in den Central Park gegangen, weil ich Ruhe gesucht habe, weil ich mal so und da bin ich dann mit der Bahn irgendwie in den nördlichen Teil vom Central Park und da sind irgendwie zwei so große Wasserreservoirs, Jackie Reservoir und irgendwie ein kleiner See und so. Da bin ich ein bisschen rumgelatscht, da war es ganz okay, aber die Stadt dröhnt halt trotzdem so und auf den Straßen, also alle hupen ununterbrochen, also auch völlig ohne Grund und ohne Ziel, so ist wie in Italien fast. Und naja, ich war ja auch in Little Italy, vielleicht deshalb. So, und in den Häusern, also egal ob du in einem Restaurant oder im Büro, überläuft halt die Klimaanlage auf volle Lautstärke. Also es ist halt, und es sind halt unfassbar viele Menschen auch einfach. Ja. Ich meine, London hat auch viele Menschen, aber allein Manhattan hat halt irgendwie so viel Einwohner wie Köln und Düsseldorf zusammen, auch wenn ihr nicht zusammen sein wollt. So. Ist halt, ist Wahnsinn. Also
ich würde trotzdem gerne mal hin, aber eben nicht nur für 5 Tage oder sowas.
Das bin am Sonntag hingeflogen. Ich war dann Montag früh um 1.30 Uhr war ich dann dort, weil es halt einfach nicht anders ging, mal eben kurz was so zu buchen, dass es irgendwie passt. Bin dann um 6 Uhr wieder aufgestanden und bin erstmal joggen gegangen, um irgendwie in den Tag reinzugrooven. Es waren aber schon morgens irgendwie 29 Grad und eine Luftfeuchtigkeit wie in den Tropen. Also das Wetter in New York war leider jetzt auch komplett untypisch. Normalerweise ist ja eher kontinental und trocken. Aber das war echt, also wie gegen eine Wand laufen. Und dann habe ich 4 Tage quasi durchgearbeitet. Also abends natürlich dann irgendwie auch mit Essen gehen und so und war auch alles schön. Aber ich habe erst ab Freitag irgendwie dann auch mal so.
Das heißt, es hätte genauso gut auch irgendwo in Wisconsin sein können.
Und es hätte auch in Salt Lake City sein können, da wird auch das nächste wahrscheinlich sein. Und ja, naja gut.
Im Mormonen wohnen.
Mit dem Unterschied, dass wir zum Beispiel am Mittwoch haben uns halt, habe ich gesagt, ich würde gerne so ein Pastrami-Sandwich essen. Das ist irgendwie, ich habe gehört, hier soll ein Pastrami-Sandwich gut sein. Ja, dann müssen wir zu Katz. Dann sind wir zu Katz-Delikatessen. Ich habe dir ein Foto geschickt, oder? Also das ist unfassbar. Also das ist wie bei, wie heißt das Brotgeschäft in San Francisco, wo ich immer hingehe?
Ja.
Dann habe ich dir doch die vielen Seiten
aus dem Brot. Ja, aber weiß ich doch nicht mehr. Weil
da ist halt draußen eine Schlange. Ne? Also die stehen halt eine halbe Stunde an oder 20 Minuten an, um dann einen Pastrami-Sandwich für $30 zu kaufen. Und was soll ich sagen? Es ist es auch wert. Also das ist nicht mal übertrieben teuer, sondern ja, 2 Personen werden davon satt.
Aber also du willst doch nicht eine halbe Stunde anstehen. Das nicht für Fast Food. Also das ist so wie bei hier in Berlin, Mustafas Gemüsekebab, wo Schlangen davor stehen, da stehst nicht, du eine warum. Stunde. Und ich denke, also, und das ist super, der macht wirklich, das ist echt ein guter Gemüsedöner, den er da macht. Aber dafür stelle ich mich doch nicht so lange da an.
Nee, die bei Katz, die sind echt gut, also, da gehst du halt rein, ne? Also du kriegst ein Ticket, also ein kleines Papierbriefchen, so eine Papiermarke. Und dann sind da so 8, 9 Schlangen an Cutter, also Cutter 1 bis Cutter 8 oder so. Und dann suchst du dir eine Cutter-Schlange aus, stellst dich da nochmal an und musst halt hoffen, dass die Leute vor dir nicht zu viele Pastrami-Sandwiches bestellen. Und wenn du dran bist, sagst du ihm halt, was du für ein Sandwich haben willst. Ja. Übrigens Corned Beef kannte ich aus Deutschland nur so als so Dosenfleisch.
Ja.
Corned Beef ist was richtig Geiles. schmeckt noch
Corned besser Beef als fast total. Das finde ich nicht, aber Corned Beef ist geil, ja.
Ja, naja, so. Und dann sagst du halt, was du haben willst und dann schneidet er dir da die Scheiben davon. Vom großen Stück Fleisch und baut dir halt ein Sandwich draus.
Ja. Das heißt, du hast dir noch nicht mal ein Pastrami-Sandwich geholt, sondern ein Corned Beef-Sandwich.
Ich habe beides. Also ich habe an dem Mittwoch habe ich mir ein Pastrami-Sandwich, allerdings als Reuben, also Reuben.
Reuben.
Also mit Sauerkraut und Käse und der Reuben-Sauce. Das ist so ähnlich wie French Dressing, aber noch mit geschnitzelten so Pickles, Gürkchen und sowas drin. Eigentlich eine Art Remoulade. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Super lecker. So, also Reuben Sandwich, einmal mit Pastrami ein halbes. Und dann bin ich am Samstag, ich fand das so geil, ich bin am Samstag nochmal hingelatscht und habe mir dann das Corned Beef Sandwich geholt. Super. Und ich habe es zum Mitnehmen gemacht, weil ich wusste, wenn ich das dort esse, ich krieg's ja nicht aufgegessen.
Ja.
Bin dann da mit der Hälfte quasi in den Park. Da zufälligerweise war da gerade ein Punk-Konzert im Park. Also es ist nicht nur laut, sondern es ist auch noch Punk-Konzert. Okay. Hab da das halbe Sandwich gegessen und die andere Hälfte dann abends. Und das hat halt für den ganzen Tag gereicht. Ich habe morgens nichts gegessen, nichts weiter. Und auch am nächsten Tag konnte ich eigentlich nichts essen. Wahnsinn. Also ich habe auch so viel Fleisch gegessen wie.
Ja, das sind halt aber witzige Fleischspatzen. Ich mache das. Ich habe ja auch, also es gibt hier in Berlin, in der Markthalle in Kreuzberg, gibt es ja auch das ist ja mein Fleischdealer. Und der macht auch super Pastrami. Und da hole ich mir dann halt auch gerne mal irgendwie, weiß ich, 300 Gramm oder sowas und ein Brötchen. Und dann packe ich das alles da drauf und esse das. Und kann dann aber auch den Rest des Tages nichts mehr essen. Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine Zubereitung ist, so ist ja gepökeltes Rindfleisch, ob das am Pökeln liegt, dass das so satt macht, nochmal zusätzlich. Aber also wenn du ein 300 Gramm Steak isst, finde ich, hast du nicht so ein nachhaltiges Sättigungsgefühl.
Ich glaube, so ein Katz-Ding ist es mehr als 300 Gramm.
Ja, also die Fotos sehen so aus, als wäre das eher so ein Pfund oder sowas.
Das ist mehr als ein Pfund, glaube ich. Also es ist wirklich, wirklich viel Fleisch.
Ja, Corned Beef im Delikatessenladen habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich kenne es nur aus Dosen. Und es ist auch okay, weil letztendlich ist Corned Beef ist ja, im Grunde ist Corned Beef durch einen Wolf gedrehtes Pastrami.
Nee, es ist nicht durch einen Wolf gedreht. Corned Beef ist nicht durch einen Wolf gedreht.
Ja, ist halt klein gehackt.
Nein, die schneiden das vom das heißt Corned nicht, weil es das Fleisch körnig ist, sondern weil das körniges Salz dran kommt zum Pökeln. Okay.
Hm. Also das Grundbeat, das ich hier kenne, das ist ja eher gehacktes, ne?
Ja, aus der Dose, genau. Kommt in wie heißt das, aus Hamburg?
Weiß ich nicht.
Achso, Lapskaus. Mumpe. Lapskaus, genau.
Mumpe. Aufpassen, Mumpe. Freund.
Ach ja, naja, nee, also. Ach, ich bin schon ganz nicht fertig.
Corned Beef, gepökelte, gekochte Rinderbrust, die in Scheiben geschnitten die Basis für Ruben-Sandwiches bildet, zum Beispiel.
Genau.
Aber das ist doch, gepökelte, gekochte Rinderbrust ist doch Pastrami.
Pastrami wird anders hergestellt.
Wird anders gewürzt wahrscheinlich auch, ne?
Ja. Am Ende ist es dünn geschnittenes Rindfleisch, das irgendwie ein großer Braten wird, klein geschnitten.
Ein bisschen Kohldampf habe ich jetzt. Ach,
nee, ich nicht. Also echt, ich habe tatsächlich genug Fleisch gegessen für das nächste Jahr. Zwangsvegetarier, was einfach nicht mehr geht. Ich kann kein Fleisch mehr essen. Sehr geil.
So, naja. Beenden wir das Trauerspiel jetzt mit einer guten Nachricht. Wer fängt denn überhaupt an? Warte mal.
Ich fange an, okay. Kabinett, Erhöhung des Wohngeldes beschlossen.
Sehr schön. Also, ich bin ja Vermieter und ich finde das immer super, wenn es viel Wohngeld gibt, weil dann kriege ich mehr Geld im Zweifelsfall. Wohngeld ist eine mittelbare Subvention für Vermieter. Und ich bin ein großer Feind des Wohngeldes. Ich finde, Vermieter sollten beantragen, dass sie Geld vom Staat kriegen. Und nicht die Mieter sollten beantragen, dass sie Geld vom Staat kriegen, dass sie dann an die Vermieter durchreichen.
Steht ja auch im Grundgesetz, ne? Eigentum verpflichtet.
Da machen Vermieter sich echt einen schlanken Fuß. Also.
Eigentlich sollten wir das Grundgesetz ändern und reinschreiben, Armut verpflichtet.
Genau. Ja, das wäre ja im Sinne der ich sag mal, konservativen Solidaritätsbegriffs, der ja ein verpflichtender Solidaritätsbegriff ist.
Ja.
Also, ja. Verteidigung. Polen kauft 96 Apache-Kampfhubschrauber von Boeing. Na, hoffentlich bleiben die Türen dran, nicht?
Ich habe tatsächlich beim Buchen der New York-Reise geguckt, ob ich um eine Boeing drumherum komme. Und bin dann mit Air France geflogen, weil die einen Airbus hatten.
Mhm.
Ich musste halt wirklich gucken, dass ich genau die Tage bekomme, die ich, ne? Und dann war, okay, habe ich halt Lufthansa und was weiß ich, geguckt so. Und Air France, na gut, dann muss ich über Paris fliegen, ist ja nicht so schlimm, kann ich da mal in die Lounge reingucken. Und die hatten halt A350er.
Mhm.
Auf dem Hinflug, Flugzeug wurde getauscht, war nicht verfügbar, habe auch einen anderen Sitzplatz bekommen, war ein A330 von irgendwie 1900, weiß ich nicht. Es war furchtbar. Also der Hinflug war eine Katastrophe.
Air France halt, ja. Das ist die schlimmsten Flüge, die ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich mit Air France gemacht. Ja.
Ich habe heute den besten Flug mit Air France
hier echt? Gehabt. Oh.
Weil zurück gab es einen A350 und das war das Schönste. Das war besser als A380 fliegen.
Ich weiß auch, also
2001, noch leiser, noch ruhiger.
2001 nach Bangkok, ich habe wirklich gedacht, okay, das ist wenigstens gibt's Sitzplätze.
Ja.
Das war so übel. Boah.
Nein. Naja. Aufrüstung. SPD-Präsidium befürwortet Stationierung weitreichender US-Raketen.
Ja, warum auch nicht, ne? Das war so eine lustige Diskussion. Irgendwie, ah ja, aber da, Putin provozieren und so.
Das sind die Angriffswaffen.
Als hätte die Luftwaffe keine Flugzeuge, wo man Marschflugkörper drunter schraubt, die beliebig weitreichend sind, wenn das Flugzeug weit fliegt. Da denke ich auch mal so, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Und trotzdem finde ich es gut.
Ja.
Ukraine-Krieg. Kiew. Kursk-Offensive soll eigene Bürger schützen.
Ah, also wie geht's dir mit dieser Kursk-Offensive?
Ich kann ein gewisses Amüsement nicht verhehlen.
Echt?
Ja, was? Sagen wir mal so. Also weil ich von Anfang an ja sage, dieser Krieg wird erst enden, wenn er nach Russland getragen wird. Und das ist natürlich, wird das wahrscheinlich, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, strategisch natürlich. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das jetzt der Moment ist, in dem der Krieg nach Russland getragen wird, sodass das der Anfang vom Ende dieses Krieges sein mag. Aber ich habe die letzten 2 Jahre, seit die Russen die Ukraine überfallen haben, habe ich gesagt, der Krieg muss nach Russland, sonst hört das nicht auf. Die Russen müssen lernen, was sie da tun. Das muss denen irgendwie klar werden und die müssen
ja, aber diskutieren. Kriegen die Russen, die den Krieg zu verantworten haben, kriegen die das denn ab?
Na klar kriegen die das ab. 1942 haben es auch die Deutschen abgekriegt, die den Krieg zu verantworten hatten. Ich bin da sehr gnadenlos, was das angeht. Also ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf diese Differenziererei. Ja, aber nicht alle finden den Krieg gut und nicht und den armen
Zivilisten. Nee, also und darum geht es doch gar nicht.
Das aber Problem, also,
ich glaube
Problem
halt nicht, Russland, dass das den Krieg beendet,
ach so,
wenn jetzt ein paar Russen sterben. Ne?
Naja, nicht, wenn ein paar Russen sterben.
Putin egal.
Das weiß ich gar nicht, ob das dem so egal sein kann, mittel- und langfristig. Weil der ist ja schon darauf angewiesen, dass sein Volk ihn als uneingeschränkten Herrscher sieht, der alles richtig macht, der alles im Griff und alles unter Kontrolle hat. Und das jetzt ist ein Mosaikstein wahrscheinlich nur, der aber dazu führen könnte, dass der eine oder die andere Russin mal darüber nachdenkt und vielleicht auch irgendwann mal nachfragt, ob denn wirklich alles unter Kontrolle ist und was das denn alles soll.
Ich habe damit Bauchschmerzen, also wirklich große Bauchschmerzen. Ich habe halt immer Bauchschmerzen mit Krieg.
Ja, gut.
Aber als am 7. Oktober die Hamas irgendwie Israel angegriffen hat, so wie es seit der Shoah nicht passiert ist,
ja,
war irgendwie völlig klar, natürlich muss Israel sich verteidigen, natürlich muss irgendwie die Hamas leiden. Und die Art und Weise, wie die israelische Regierung jetzt irgendwie mit dem Gazastreifen umgeht, ist ja, halt...
Was hat denn das jetzt mit der Ukraine?
Große Bauchschmerzen. So, in der Ukraine war es bisher so völlig klar, die Russen machen einen Angriffskrieg,
ja,
wollen irgendwie Land von der Ukraine klauen und da war keine Ambivalenz, weißt du? So.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob dieses jetzt der erste Schritt ist zur Ambivalenz. Also wie wird sich die Ukraine dort in Russland...
Klar.
Verhalten,
ja,
wird dort an Kriegsverbrechen, ja, passieren, wie viele Zivilisten müssen da jetzt sterben.
Da mache ich mir weniger Sorgen drum, sondern viel eher darum, dass Putin jetzt natürlich sagen kann, seht ihr, wir werden angegriffen, jetzt gehen wir all in. Das ist die andere Möglichkeit, dass Putin sagt, jetzt mobilisieren wir richtig. Kann auch sein. Aber Zivilisten sterben schwierig, so oder so. Krieg ist scheiße, sagst du ja Krieg selber. Ist scheiße. So. Ja. Und aber was soll die Ukraine machen?
Ich weiß es auch nicht.
Ja. So. Und ich habe das zumindest mehr oder minder positiv zur Kenntnis genommen. Ich habe gedacht, okay, jetzt kehrt der Krieg nach Hause zurück. Und das muss nicht schlecht sein, denke ich.
Hoffentlich.
Was sich natürlich auch immer sehr leicht sagen lässt, ne? Aus dem warmen Wohnzimmer in Berlin-Tempelhof. Ja. Nahe Osten, offenbar wieder Zivilisten bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet. Hamas-Rakete schlägt vor der Küste Tel Aviv ins Meer ein. Die finden kein Ende da.
Nee. Nee, von beiden Seiten ist es.
Und je länger das geht, desto stärker denke ich, die finden überhaupt kein Ende. Als ich das Haus ausgeräumt habe, meine Eltern. Mein Vater hat in den 1970er Jahren, muss das so gewesen sein, vielleicht noch früher 80er, etwas über 600 Dias fotografiert. Und die lagen Jahrzehnte im Schrank, nicht beachtet worden, nicht angeguckt worden. Die habe ich digitalisieren lassen. Und da war ein Dia dabei, da bin ich, weiß ich gar nicht, lass mich mal so 5 Jahre alt sein oder sowas vielleicht. Und im Hintergrund liegt ein Zeitungsstapel und obendrauf liegt ein Kölner Stadtanzeiger. Ja? Und die Schlagzeile lautet Hoffnung auf Nahostfrieden.
Ach Gott, ja.
Krass, oder? So lange geht das schon.
Ja. Jetzt hast du meine Meldung vorgelesen. Soll ich deine vorlesen?
Oh, Verzeihung, ja, mach.
Sana'a, Houthi im Jemen halten seit 2 Monaten UNO-Mitarbeiter und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen gefangen.
Die scheißen auch drauf, ne?
Das ist auch echt. Oh. Du willst ja nicht, also das ist ja nicht 2 Monate so wie hier in Deutschland im Gefängnis sitzen, weil du falsch geparkt hast. Ach nee, parken darf man überall, weil du mit dem Fahrrad in die falsche Richtung, was auch immer, warum man in Deutschland ins Gefängnis kommt. Nee, das ist, glaube ich, das will man nicht. Hilferuf an die Politik. Bundesregierung will stärkeres Vorgehen gegen Gewalt in Arztpraxen prüfen.
Habe ich irgendwas verpasst?
Ich habe das heute... oder gestern auch irgendwo gelesen, dass die Kassenärzte Alarm schlagen, weil es so viel Gewalt in kassenärztlichen Praxen gibt. Also anscheinend scheint es irgendwie gerade zu eskalieren.
Ja, ich kann ja nachvollziehen, dass die Leute frustriert sind, weil ne, kriegst keine Termine, der Arzt geht nicht ans Telefon und so. Aber das höre ich jetzt zum ersten Mal.
Ich habe es auch noch nicht beobachtet. Ich habe allerdings auch gehört, gestern glaube ich, war es jetzt News Podcast, dass der Krankenstand tatsächlich so hoch ist, wie er noch nie war. Also wie er zumindest lange nicht war. Also
es sind im Moment eine mysteriösen Lungenerkrankung.
Na gut, Covid ist ein Grund, warum viele Menschen krank sind, aber vom RKI sagen, ja, es geht Covid rum, es geht noch irgendwie das anderes rum, Norovirus, keine Ahnung was. Aber das erklärt es nicht vollständig, warum so viele Menschen krank sind. So, und dann gibt's halt natürlich den Arbeitgeberverband, die sagen ja, die machen alle blau, ne? Mhm. Melden sich krank. Es gibt ja auch so wenig Arbeitslosigkeit, das heißt, niemand muss Angst um seinen Job haben. Ja. Und es gibt die telefonische Krankschreibung. So, das heißt, die Hürde, sich krankschreiben zu lassen, ist halt sehr gering. So,
wenn du deinen Arzt erreichst.
Ja, stimmt. Und vielleicht gibt es da sogar einen Zusammenhang zwischen, wie sich Menschen in Arztpraxen benehmen.
Ja, ach so, da nee. Zusammen. Ich dachte, du meinst jetzt wegen hoher Krankenstand und dass man sich telefonisch schnell krank schreiben lassen kann und die vielleicht wirklich alle blau machen, was ich ihnen nicht verübeln würde.
Da habe ich gar nicht mal eine Meinung zu, ehrlich gesagt. Wenn es Arbeitgeber gibt, wo sich Menschen krank schreiben lassen, weil sie gerade keinen Bock mehr haben, ist das Problem der Arbeitgeber.
Genau.
Das ist nicht meins. Also bei uns ist das nicht so. Ich habe das auch noch nie gemacht. Mhm.
Ja, es ist halt immer eine Frage, welche Arbeitsbedingungen findest du vor?
Ne? Ja. Also klar, ich habe natürlich auch einen Luxusjob, das weiß ich auch. Mhm. Keine Ahnung. Nee, aber ich glaube, dass sich vielleicht mehr Leute krank schreiben, weil die Schwelle niedriger ist, weil sie halt krank sind. Und vorher sind die halt zur Arbeit gegangen, weil die Schwelle zu hoch war, sich krank zu schreiben. Deswegen finde ich
einen hohen den einen Tag schaffe ich auch so. Ja, genau.
Ja.
Studie, Zahl unbesetzter Ausbildungsstellen auf Rekordhoch.
Siehst du? Guck mal rein. Also, wenn du gefeuert wirst, machst halt deine Ausbildung woanders weiter.
Zugleich eine bedenkliche Entwicklung. Tja. Größten Probleme, Stellen zu besetzen, gäbe es im Baugewerbe und bei den sogenannten personennahen Dienstleistungen, etwa dem Friseurgewerbe.
Ja, Leute. Wäre schlimm, wenn wir da irgendwie Ausländer hätten, ne?
Ja, davon mal ganz abgesehen, aber guck dir doch bitte mal die Löhne in diesen Branchen
an. Auch das, ja.
Das jetzt mal ernsthaft. Also, weißt du, am Bau, da, ich weiß gar nicht, was sie da für Mindestlohn haben. Ich glaube, die liegt knapp unter 15 Euro oder sowas. Ja.
Gibt es nicht einen allgemeinen Mindestlohn? Ist ein Bau ein extra Mindestlohn?
Bau ist Branchen, ist ein Tariflohn. Ja, die haben irgendwie gewerkschaftlich das verhandelt.
Und das ist geringer als der gesetzliche Mindestlohn?
Nee, der gesetzliche ist bei 12.
Ach so,
Mindestlohn, Bau, damit ich jetzt hier keinen Mist erzähle. Oh, hier, aktuell gilt in der Baubranche der gesetzliche Mindestlohn. Guck an.
Ja.
Guck an, ich hätte gedacht, das wäre mehr. Auch das noch. Nee, genau, Elektriker war es, was ich letztens gesehen hatte. Und die sind nämlich bei knapp 14 Euro die Stunde, also ein bisschen drüber. Aber jetzt mal ernsthaft, ob ich jetzt mir am Bau die Knochen kaputt mache für Mindestlohn oder ob ich mich im Supermarkt an die Kasse setze für Mindestlohn.
Ja.
Da weiß ich doch, wie die Antwort lautet.
Naja.
Also ist doch kein Wunder, dass die da keine.
Es gibt ja noch Leute, die das machen, ne?
Ja, was? Bock drauf. Am Bau. Ja. Ja, aber also, ich meine, wenn die war, mich wundert nicht, dass die niemanden finden. Mich wundert auch nicht, dass Friseure niemanden finden, weil die zahlen halt auch extrem schlecht. Weil es ist halt kein Geld in diesen Bereichen. Also mit dem Körper
und Dienstleistungen. Deutsche Geschichte. Berlin erinnert an den Bau der Mauer vor 63 Jahren.
Ja, da kann ich auch nochmal auf den Walter Ulbricht-Podcast hinweisen, den ich aufgenommen habe mit Ilko Sascha Kowalczuk, einem Historiker, der eine zweibändige Ulbricht-Biografie vorgelegt hat. Und relativ am Anfang der Sendung sage ich halt auch, wir kennen Ulbricht halt also als Witzfigur. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und Ilko sagt halt wirklich sehr vehement, der war keine Witzfigur. Macht nicht den Fehler zu denken, diese Leute seien Witzfiguren. Hitler war keine Witzfigur. Das waren alles keine Witzfiguren. Das sind brandgefährliche Diktatoren gewesen.
Ja.
Also, sehr spannende Sendung war das.
Gleichzeitig, wer hat das letztens gesagt? Wo habe ich denn das? Also brandgefährlich, auf jeden Fall. Aber eben halt zum Glück nicht besonders gut. Also Hitler hat den Krieg halt verloren.
Naja, so. Ja.
Also hat natürlich großen Schaden angerichtet, aber sagen, also, dass der jetzt von irgendwelchen Nazis immer noch als größter Feldherr verherrlicht wird, ist halt auch komplett albern.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig, aber nichtsdestotrotz, also Walter Ulbricht war halt der größte deutsche Kommunist. Ne?
Ja.
Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber sie sind, das Schlimme ist halt, ich weiß nicht, ob es bei Ulbricht gegangen wäre, das waren etwas andere Zeiten. Bei Hitler wäre es aber auch durchaus gegangen, dass man ihn so lächerlich gemacht hätte, wie er tatsächlich war. So ein bisschen, was jetzt gerade mit Trump passiert auch. Ne? Der Typ ist halt komplett lächerlich. Und sein Running Mate J.D. Vance ist halt auch komplett lächerlich. Die sind halt weird. Die sind halt
so geil, dass weird jetzt irgendwie ein Kampfbegriff wird von den Demokraten.
Ja, also so und eigentlich muss man darauf so sehr rumhauen und rumtrampeln und rumreiten, man muss seine Faschisten derart lächerlich machen. Ich meine, guck dir mal unsere Faschisten an. Ja? Guck dir mal diese Leute an, die da für die extreme Rechte und Spitzenkandidaten und Kandidatinnen sind. Das sind total lächerliche Figuren. Und eigentlich müssten sich alle immer nur über diese Leute lustig machen. Wir müssen unsere Faschisten lächerlich machen, weil damit hältst du sie von der Macht fern. Stattdessen werden die Land auf Land ab ernst genommen vom
Inhaltlich gestellt.
So. Genau, die werden inhaltlich gestellt. Ja, hat super funktioniert, ne, Thüringen.
Ich war ja am Dienstag, wo du gerade die US-Politik ins Spiel gebracht hast. Ich war ja am Dienstag in New York im Office, als dann gerade announced worden ist, mit wem Kamala Harris denn ins Rennen geht.
Beste war, dass die deutschen Qualitätsmedien zunächst Kamala gesagt haben.
Hab es gibt immer noch
Barack, welche, ne? Barack Obama und Kamala Harris.
Da hat sie ja schon vor 4 Jahren ein Video dazu aufgenommen, wie man ihren Namen eigentlich ausspricht.
Tja.
Und bei was jetzt können sie es immer noch nicht. Egal. Und die waren alle wie vor den Kopf gestoßen. Tim Walz, was soll das denn? Was ist denn das für einer? Und ich kannte ihn halt wirklich gar nicht. Ich hatte mich vorher mit den Kandidaten dafür auch nicht beschäftigt, aber warum auch?
Eben.
So, und da habe ich mir das ein bisschen angeguckt. Ich habe den sofort gefeiert. Also was für ein geiler Typ. Und es von Dienstag bis Donnerstag hat das nur gedauert, bis jetzt alle irgendwie begeistert sind von Tim Walz.
Und vor allem, jetzt sieht man auch erstmal, was diese Republikaner, was das für ein weirder Haufen ist. Ja. Das war vorher, es gab überhaupt keinen sinnvollen Kontrast. Also ich meine, Biden war halt kein sinnvoller Kontrast zu diesem Wahnsinn. Aber jetzt siehst du halt da zwei völlig normale Menschen und dann irgendwie orange Kleinhand.
Ne? Naja, also Kamala Harris ist ja auch schon durchaus so High Society-mäßig, aber Tim Walz halt nicht. Der ist halt echt sehr bodenständig.
High Society sind sie am Ende ja alle, weil die irgendwie auch ihre Millionen und Abermillionen zusammenkratzen müssen. Aber die ist halt normal.
Tim, das
ist ein normaler
Mensch. Der hat ein geschätztes Vermögen von $130.000.
Ja, aber.
Der hat kein Wohneigentum.
Ja, ich weiß, ich habe das alles auch gelesen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es High Society sein sollte, wenn Kamala Harris in irgendwelchen hohen Sphären.
Kamala.
Das ist ein normaler Mensch. Wenn die da steht und oder sitzt und was sagt, redet die wie ein normaler Mensch und erzählt nicht, dass sie unglaublich große Gewinner und die Leute in dem Stadion waren, viel mehr Leute im Stadion, weil wir haben viele Stadien, wundervolle Stadien. Das müsst ihr euch mal angucken. Das ist doch völlig albern. So, und die mag abgehoben sein wie nur was, aber die ist ein normaler Mensch. Die kann sprechen wie ein normaler Mensch.
Und ja, das stimmt auf jeden Fall.
Also, ja.
Ich bin übrigens an 2 Trump-Gebäuden vorbeigekommen. Das war, keins davon war der Trump Tower.
Also,
da hat ja etliche hohe Häuser in New York irgendwie stehen.
Gehören die dem überhaupt noch? Gehört ihm eigentlich irgendwas?
Gehören seiner
Firma. Sind seine Kinder von ihm?
Es gibt ja die Trump Organization oder die Trump GmbH. Weiß ich, was das für eine Geschäftsform ist. Und die betreibt diese Häuser. Ob er dadurch reich ist oder ob das eigentlich Minusgeschäft ist, keine Ahnung. Oder ob er nur noch quasi die Fläche vorne, wo das Trump-Schild dran ist, gemietet hat.
Wer weiß genau. Beziehungsweise das Schild an das Haus lizenziert hat und dafür sehr viel Geld kassiert. Einfach für
den Namen. Vielleicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar noch funktioniert. Das Wetter. In der Nacht, abgesehen vom Osten und Nordosten, anfangs kräftige Gewitter mit Unwettergefahr, zumeist nachlassend, dann vor allem noch im Westen und Nordwesten teils starke Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Bayern. Sonst wolkig, oft auch gering bewölkt oder klar, Tiefstwerte 22 bis 14 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 14. August 2024, im Westen Schauer und Gewitter, nach Osten ausbreitend, erneut Unwettergefahr bei 25 bis 34 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
Am Donnerstag wechselnd bewölkt, im Süden länger sonnig, an den Alpen und im östlichen Bergland Unwettergefahr, 23 bis 33 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke schön.
Ist nicht tot.